Adi Podcast ist der Kanal für Menschen mit starkem Übergewicht und Mediziner, die sich für die Adipositas-Therapie interessieren und engagieren. Konzipiert und umgesetzt vom Adipositas Zürich Team. Und hier kommen eure Gastgeber, Professor Dr. Med Marco Güter, Dr. Med Andreas Thalheimer und Tarek Abunay.
Samstag, der 18.11. Samstag, der 18.11.
Ja, ist gut, Tarek, ist gut. Heute ist 18.11. und wir sind endlich bei unserer Veranstaltung Zürich meets München und endlich können wir unseren Podcast aufnehmen. Ich danke dir für die Einführung und beginne wie üblich mit liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur nächsten Folge unseres Adi-Podcast. Mein Name ist Marco Büter. Bariatrischer Chirurg in Zürich und in Männedorf und wie immer bin ich nicht alleine da und wie immer werde ich begleitet von meinem Kollegen Andreas Thalheimer.
Hallo zusammen.
Und unserem Gastgeber Tarek Abunay.
Ja, nochmal hallo und einen kurzen Einwurf, was andere ja nicht schaffen. Andere haben einen Gast in einem Podcast, andere zwei und wir haben gleich 80 Gäste in unserem Podcast. Und warum das so ist, das erklärt der Marco kurz.
Ja, weil wir heute eine Informationsveranstaltung machen. Hier im wunderbaren Männedorf hast du ja gefühlt 80 Mal bei den anderen Adi-Podcasts drauf hingewiesen, lieber Tarek. Heute ist der 18.11. und nach zahlreichen guten und tollen Vorträgen kommen wir jetzt zur Frage- und Antwortstunde, wo wir dem Publikum die Gelegenheit geben wollen, uns alle Fragen zu stellen und wir werden sie versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Aber wir sind nicht zu dritt, weil wir sitzen hier tatsächlich auf der Bühne und wir haben noch weitere Gäste, die sich jetzt einmal kurz selber vorstellen.
Vielen Dank, lieber Marco. Mein Name ist Minzop Son. Auch ich bin Adipositas-Chirurg aus München-Gräfelfing, aus der Wohlfahrtklinik und ich freue mich, ein Teil dieses Adi-Podcasts sein zu dürfen.
Ja, und hallo auch von mir. Mein Name ist Susanne Maurer. Ich bin Internistin aus Winterthur. Das ist klar, ne? Man verquatscht sich gleich. Und freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
Ja, und ich bin Tanja Krones. Ich bin die klinische Ethikerin am Universitätsspital Zürich. Bin auch ganz froh, hier dabei zu sein.
Auf geht's, würde ich sagen. Also haut's raus.
Super. Also am besten, wer eine Frage hat, einfach aufzeigen und ich komme dann wie ein Teletubby dahin gerannt und ihr könnt das hier mit dem Mikrofon aufnehmen.
Sind jetzt naturgemäß immer so ein paar Sekunden zwischendrin, aber wir versuchen das gut und schnell zu überbrücken.
Du kannst ja pfeifen in der Zeit.
Ich bin nicht ganz sicher.
Okay, klasse wäre, wenn ihr kurz euren Namen sagen würdet und dann die Frage.
Ich bin Clyde Moser, ich habe eine Frage für Professor Büter, beziehungsweise einen Kommentar und vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Ich sehe bei mir, so wie bei anderen Leuten in der Selbsthilfegruppe, dass es eben nicht nur die bariatrische Chirurgie braucht. Also wenn das Gewicht wieder steigt, dann braucht es doch noch die Medikamente dazu, was ich sehr schade finde, aber haben Sie eine Lösung?
Jetzt muss ich aufpassen, dass die Antwort nicht den Rest der Adi-Podcast-Folge in Anspruch nimmt. Also ich versuche mich kurz zu fassen, Tarek.
Danke.
Bitte. Nee, da habe ich auch keine Lösung für. Aber ich möchte das gerne erklären, weil wir haben ja heute darüber auch gesprochen, dass die Erkrankung immer wieder als nicht chronisch eingeschätzt wird. Aber und dieser Begriff der chronischen Erkrankung, der geht einem so schnell über die Lippen, aber man neigt dazu, sich dann gar nicht vor Augen zu führen, was das überhaupt bedeutet. Eine chronische Erkrankung heißt erstens, dass sie nicht heilbar ist. Und auch wenn man euch die Erkrankung nach einer Operation nicht mehr so ansieht, heißt das nicht, dass ihr nicht mehr Adipositas-Patienten seid, das seid ihr immer noch. Und alles, was wir durch die Operation machen, ist, dass wir die Erkrankung in ein niedrigeres Aktivitätslevel zurückdrängen. Das bleibt aber da. Wir bringen eine chronische Erkrankung in Remission und es gibt keine Garantie, jedenfalls bisher nicht, dass die nicht auch wieder aufpoppen kann. Das heißt nicht, dass wir schlechte Chirurgen sind, das heißt auch nicht, dass die medikamentöse Therapie nicht funktioniert oder schon gar nicht, dass ihr irgendwas falsch gemacht habt, sondern es ist einfach nur ein schwererer Verlauf einer chronischen Erkrankung. Das bedeutet, dass man die Therapie eskaliert, wie man das bei allen anderen Erkrankungen dann auch macht. Man passt die Erkrankung an. Wie das dann aussieht, ja, das muss man sehen. Das kann schlimmstenfalls auch nochmal eine Operation sein. Das kann aber eben auch eine medikamentöse Therapie sein. Und dafür sind die neuen Medikamente wirklich ein Segen, weil die uns so viele neue Möglichkeiten geben, in dieser Situation auch einzugreifen. Also eine Lösung für das Problem habe ich nicht, aber vielleicht eine Erklärung, die den Umgang damit ein bisschen vereinfacht.
Und wenn mir vielleicht noch ein Kommentar dazu erlaubt ist, interessant, wie du die Frage auch formulierst, so nach dem Motto, ich bin operiert und jetzt brauche ich Medikamente, weil ich so an der Schwelle bin, Gewicht wieder zuzunehmen. Das ist schade und es ist dann auch offensichtlich irgendwie emotional negativ verbunden, obwohl es gleichsam wahrscheinlich der natürliche Verlauf der Erkrankung ist, der in einer hohen Prozentzahl der Patienten erwartbar ist. Also es ist wahrscheinlich, je länger wir das beobachten werden über 10, 20, 30 Jahren Verlaufszeit nach Operationen, dass die Häufigkeit dieser Situation wahrscheinlich eher die Regel wird als die Ausnahme.
Wenn ich das mal aus Sicht des deutschen Adipose-Chirurgen kommentieren darf, ich denke mal, ein wesentlicher Teil oder ein wichtiger Bestandteil ist ja die Nachbetreuung nach einer OP. Und was uns zumindest in Deutschland fehlt, ist ja die Finanzierung dieser Nachbetreuung, weshalb sie in der Fläche einfach nicht existiert. Und die Nachbetreuung bei einer chronischen Erkrankung bedeutet in aller Regel auch eine langfristige Nachbetreuung, eine vielleicht auch lebenslange Nachbetreuung, die, wie gesagt, in dieser Form nicht existiert, weil sie nicht bezahlt wird. Und optimalerweise, so denke ich, ist es nicht nur eine ernährungstherapeutische Begleitung, sondern vielleicht auch eine verhaltenstherapeutische Begleitung. Quasi so eine Bande rechts und links, an die sich der Betroffene dann lehnen kann und dann seinen Weg findet. Aber all das existiert nicht, weil es nun einfach nicht bezahlt wird. Und ich denke, das ist auch ein wesentlicher Punkt.
Wir machen, wenn wir Patienten mit Regain haben, eine standardisierte Diagnostik. Ich messe den Energiestoffwechsel, den Grundumsatz, sehe, wie stark der eingesunken ist. Ich messe die Muskelmasse und wir können sehr gut sagen, was Ursachen für Regain sind. Das ist Dumping-2-Syndrom, ist ein rechter Promotor für Wiederzunahme von Körpergewicht, also sprich das Gegenanessen, gegen den Zuckerabfall nach Nahrungszufuhr, das macht man unbewusst. Viele Menschen machen das unbewusst. Dann der große Verlust an Muskelmasse in den ersten 3 Monaten postoperativ. Das ist ein großer Prädiktor für Regain. Und das Thema Essverhalten, also Emotional Eating. Also Essen ist eben nicht nur Nahrungszufuhr im Kontext von Energiebefriedigung, sondern hat ganz viele Facetten. Und das ist uns nicht immer, das ist uns überhaupt nicht bewusst. Und das müssen Sie als Betroffener immer mit dem Frontalhirn kontrollieren. Und das ist nicht möglich. Schon wenn Sie Irritationen von außen haben, wird das abgeschwächt. Und es gibt auch immer noch einen Altersgang im Gewicht. Das Gewicht ist auch bei anderen Menschen, die nie übergewichtig waren, nie stabil. Wenn Sie mit 18 Jahren ein Gewicht von 65 Kilo haben, dann dürfen Sie als 65-jährige Frau ein Gewicht von 75 Kilo haben. Und wenn Sie sterben, sterben Sie wieder mit 65 Kilo. Das ist ein physiologischer Altersgang und der ist biologisch normal. Also das heißt, reden wir über etwas, was biologisch normal ist, oder reden wir über was nicht normal ist? Und das muss man auch differenzieren.
Und vielleicht als Ethikerin würde ich mir ja wünschen, dass alle diejenigen, die sich dazu entschließen, nach ganz vielen Überlegungen sich aus gutem Grund für eine bariatrische Chirurgie zu entscheiden, dass man das eben auch weiß, und zwar vor der Operation, was es bedeutet. Das heißt, es geht ja darum, dass man von Anfang an darüber spricht und dass wir alle gemeinsam auch mit dafür sorgen, dass man eben nicht nur, was wir klassisch tun, auf den Moment von Interventionen, von Medikamenten schaut, sondern das ist wirklich, dass wir wissen, wir brauchen umfassendere Konzepte und das muss man eben genauso evaluieren, evidenzbasiert, was es alles braucht und dann auch dafür kämpfen, dass wir dafür für das Gesamttherapiekonzept eine Kosteneffizienzanalyse haben und dafür auch die Refinanzierung bekommen. Und ich glaube, das ist ein großes Paket, wo es insgesamt darum geht. Also Information, aber auch wirklich das Bewusstsein, dass es eine chronische Krankheit ist, die ganz viele Facetten hat, die alle zusammen unglaublich wichtig sind.
Ja, die nächste Frage.
Also ich heiße Elian und stamme aus Zürich. Und meine Frage wäre eigentlich eine Anästhesiefrage gewesen. Und zwar, mir ist aufgefallen, dass ich nach jeder Narkose, die ich hatte, immer mehr und mehr danach in so einen Kältezustand gekommen bin, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre im Nordpol und nicht unter einer Decke im Bett. Und warum ist das so oder weshalb habe ich das? Oder irgendwie, das ist so irgendwie eine Frage, die mich immer wieder so beschäftigt hat.
Tja, jetzt, ne?
Fenster zumachen. Der Anästhesist beim Kaffee trinken wahrscheinlich. Ja. Ja, schwer zu sagen, ist jetzt nicht unser Kernkompetenzthema, würde ich mal sagen. Ich kann nur spekulieren, dass das eine individuelle Reaktion auf die Medikamente sein kann. Ich meine, es gibt Medikamente, die relaxieren, die das Schmerzempfinden reduzieren, die sicher auch Auswirkungen auf die Gefäßweite in der Haut haben, also nicht nur im gesamten Körper, sondern auch in der Haut. Und das kann schon einen Einfluss auf die Temperaturregulation und auf die Wahrnehmung der Temperatur haben. Jetzt weiß ich nicht, welche Medikamente du während der Eingriffe standardmäßig bekommst, aber das wäre so die naheliegendste Erklärung. Ich würde da jetzt nichts individuell Problematisches draus ableiten, sondern würde mal davon ausgehen, dass das eine Begleitreaktion von gefäßdilatierenden Medikamenten ist. Super, oder?
Und an der Stelle entschuldigen wir uns bei allen fachanästhesiologischen Kollegen für diese sehr selbstbewusst vorgetragene Überschreitung der Kompetenzgrenze. Ich würde sagen, wir gehen zur nächsten Frage.
Ja, jetzt müssen wir eigentlich sagen, dies ist keine Anästhesieberatung. Ne? Wir sind, genau. Da sind wir Laien und wir wollen auch keine Hinweise geben.
Okay. Ist das der Moment, wo du immer sagst, ich soll besser, also ich darf nicht? Ja.
Nächste Frage.
Okay. Oh, jede Menge. Oh.
Kannst du pfeifen so lange?
Warum habt ihr mich ausgewählt, um zwischen den Stühlen hin und her zu laufen?
Ja, für unsere geneigten Hörerinnen und Hörer jetzt, die das natürlich nicht sehen können, Tarik versucht, mit dem Mikrofon durch die Menschenmassen
ja,
zu
danke.
Kommen.
Ja, danke, erzähl es auch noch. Oh ja, danke.
Aber
danke.
Es gelingt nicht. Es sind hier in diesem Saal gut 100 Zuhörerinnen Hörer. Und ich glaube, das Mikrofon ist angekommen.
Hallo, ich bin Nadja. Ich habe eine Frage zum Setpoint. Der wurde ja vorhin so grafisch dargestellt. Besteht die Möglichkeit, den nach einer gewissen Zeit, also wenn man halt abgenommen hat, den auch nach unten zu fixieren? Also
nur durch eine Intervention. Also das ist ja genau
also
das.
Nach bariatrischer OP.
Zum Beispiel. Also bei der bariatrischen Chirurgie ist das ja und in Fachkreisen eigentlich ein was gibt's denn da zu lachen? naja, das kannst du ja gleich noch anders kommentieren, wenn du möchtest, aber in der Tat ist es so,
dass eine erneute Selbstbewusstsein.
Das läuft ja super hier. Nee, also da fühle ich mich eigentlich recht sicher, muss ich sagen. Dass der Körper sehr gut ist im Verteidigen eines festgelegten Körpergewichtes. Das wisst ihr als Betroffene sehr viel besser als wir. Der Bernd Schultes hat das in dieser Kurve, die mit den Versuchen der Gewichtsreduktion immer wieder von einem Jojo-Anstieg gefolgt war, gezeigt. Aber im Wesentlichen geht diese Kurve ja um eine Linie herum, die nach oben zeigt. Und es gibt nicht wenige Experten, Susanne, die nach der bariatrischen Chirurgie durchaus annehmen, dass durch die physiologischen Mechanismen, die dadurch in Gang gesetzt werden, der Setpoint nach unten reguliert wird. Aber wie weit und wohin, Das können wir nicht sagen, weil das so viele verschiedene Faktoren betrifft, aber so, dass der Körper dann dieses Körpergewicht relativ gut über die Zeit verteidigt.
Du willst jetzt wirklich, dass ich das komme? Okay. Es ist ganz groß die Frage, was bedeutet Set Point? Ist das das genetisch festgelegte Gewicht? Fragezeichen. Das gibt es nicht. Es gibt bei Menschen, die keine Störung in der Energiebilanzregulation haben, gibt es ein sogenanntes Standardgewicht und das schwankt im Leben zwischen plus minus 5 bis 10 Kilo in die eine Seite und in die andere. Für die Menschen, die per se eine Definition, also eine Veranlagung für Adipositas haben, gibt es das nicht. Die haben diese Setpoint nicht. Und das ist das, was der Marco gesagt hat, beziehungsweise auch der Bernd Schultes. Einmal angeschafftes Gewicht, weil Energie etwas ist, was rar ist in diesem Universum, wird verteidigt wie das, wie die Burg im Mittelalter. Einmal angeschafftes Gewicht wird verteidigt. Und es gibt diese Botenstoffe, die durch die Bariatrie oder durch die Medikamente erzeugt werden. Ja, die machen etwas im Kopf, nämlich die sagen, du bist nicht in einer Energiekrise. Die Botenstoffe sagen dem Gehirn, du bist nicht unter Diät. Die gastrointestinalen Hormone. Und das ist, wie ich verstehe, Veränderung vom Setpoint möglich. Aber wir wissen, es gibt Responder auf bestimmte Botenstoffe und es gibt Non-Responder. Und die gibt es auch bei der Bariatrie, wo das nicht so reguliert wird, wie wir uns das vorstellen. Und das, ja, in dem Kontext gibt es das Heruntersetzen des durchschnittlichen Gewichtes.
Dann muss ich natürlich auch noch kurz ergänzen. Natürlich ist das Gewicht genetisch festgelegt. Das zeigen relativ viele Zwillingsstudien. Wir wissen auch, dass die elterliche Adipositas eine große Auswirkung auf die Verteilung von Adipositas von den Kindern der ersten Generation hat. Das ist unbestritten. Nur wird es in den Fachkreisen häufig einfach nicht so anerkannt. Die Körperfülle ist genetisch ähnlich festgelegt wie die Körpergröße beispielsweise. Nur käme nie ein Hausarzt auf die Idee, einem Kleinwüchsigen nach einer halbjährigen Therapie wieder in der Sprechstunde zu sagen, also was ist denn da los, du bist ja kein Zentimeter gewachsen. Ich habe dir doch gesagt, du sollst wachsen, jetzt streng dich gefälligst an und komm in einem halben Jahr nochmal wieder. Das ist ungefähr das, was dem Patienten mit Übergewicht passiert. Genetisch festgelegtes Übergewicht ist nicht ohne weiteres veränderbar. Und in dem Sinne gibt es einen Setpoint, ja.
Mein Name ist Nicole Glanzer und ich habe eine Frage zu, wie werden Patienten abgeholt vor der OP, also vom ersten Touchpoint, wenn sie sich entscheiden, ins Adipositaszentrum zu gehen, bis zur OP und nach der OP auf psychologischer Basis. Also wie werden die psychologisch betreut?
Ich spreche jetzt hier mal für das Adipositas-Zentrum Zürich. Es gibt sicherlich unterschiedliche diagnostische Algorithmen für die verschiedenen Zentren. Minnen, Sonnen wird sicherlich dann auch für München nochmal was dazu sagen. Es gibt bei uns im Zentrum auch aus Kapazitätsgründen kein, sagen wir, vorgeschriebenes, fest bei jedem Patienten durchgeführtes psychologisches vorbereitendes Therapie-Monitoring in Anführungsstrichen. Das, was wir machen, ist das, was die Leitlinien fordern, nämlich eine psychologische, / psychiatrische Evaluation. Und hierbei geht es aber primär um den Ausschluss von sogenannten Kontraindikationen für eine Operation. Also Ausschluss Suchterkrankungen, Ausschluss Suizidalität und Ausschluss einer akut psychiatrisch zu behandelnden Grunderkrankung, Schizophrenie, unbehandelte Depression, bipolare Störung etc. Das ist die ganz konkrete Fragestellung. Wenn eine psychologische Problematik, / psychiatrische Problematik im Vorfeld schon besteht, haben die Patienten ja meist schon auch ein festes Therapeutennetzwerk oder eine Beziehung zu ihrem Therapeuten. Und da ist es für uns aber auch Pflicht, diesen speziellen Therapeuten, die Therapeutin mit in das Netzwerk zu integrieren, wenn es nicht schon eh der Fall ist. Bedeutet, wenn ein Patient zu uns kommt und ist sowieso schon in einer ambulanten psychiatrischen Mitbetreuung, dann läuft das selbstverständlich weiter. Es wird aber nicht erfolgen bei Patienten, die bisher psychologisch-psychiatrisch keine Auffälligkeiten haben, dass die im Vorfeld irgendwie noch gesondert mitbetreut werden, sondern nur, wie ich schon gesagt habe, evaluiert im Hinblick auf die Indikation zur Operation. Gleiches gilt für die postoperative Phase. Auch hier ist es, und das finde ich bedauerlich, aus Kapazitätsgründen häufig gar nicht möglich, ein festes Regime an einer postoperativen Überwachungsstrategie anzubieten. Das heißt, auch hier werden Patienten nur dann psychiatrisch, psychologisch mitbetreut, wenn sie entsprechende Problematiken zeigen, also krank auffällig werden, in Anführungsstrichen, oder Eigeninitiativ äußern, dass sie Problematiken selber erkennen. Aber es ist kein, ich sage das jetzt mal so auf Englisch, kein Surveillance-Programm, keine Überwachungsstrategie. Und wir wissen ja, und das wissen unsere Hörerinnen und Hörer auch, dass nach der Operation durchaus eine vulnerable Phase im psychologischen, psychiatrischen Fachbereich besteht. Stichwort Suchtverlagerung, Stichwort emotionale Destabilisierung, Wegnehmen des emotionalen Regulationsverhaltens durch Essen etc. Das kennt ihr alle, diese Begriffe sind den meisten ja bekannt. Also es ist eine vulnerable Phase und es wäre wünschenswert, wenn es ein festes Überwachungsregime hinterher gäbe. Aber auch selbst wir in unserer sehr gut strukturierten, ausgedehnten Programmatik können das nicht anbieten.
Danke.
Bei uns ist das so in unserem Zentrum in München, dass wir natürlich genauso ein psychologisches oder psychiatrisches Gutachten anfertigen lassen, um eben leitliniengerecht gewisse Kontraindikationen auszuschließen. Im Zuge dessen möchten wir natürlich aber auch erfahren, ob vielleicht Patienten eine postoperative Anbindung benötigen. Auch dieses Statement bekommen wir dann von unseren Psychologinnen oder Psychiatern. Und wir würden auch dann in dem Falle einen Patienten erst operieren, wenn wir genau wissen, dass die Patientin, der Patient auch tatsächlich angebunden ist, auch unmittelbar nach der Operation, um dann eine Verhaltenstherapie durchführen zu können. Jetzt ist das nun mal sehr, sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber zumindest in Deutschland überhaupt einen Therapieplatz zu bekommen. Wahnsinnig schwierig, eigentlich fast unmöglich. Die Wartelisten gehen über Monate. Und wir in unserem Zentrum bieten zumindest im Rahmen der vorbereitenden Maßnahmen, im Rahmen der konservativen Therapie eine Verhaltenstherapie an, weil wir gewisse Kooperationen gebildet haben mit Psychologinnen. Und diese Verhaltenstherapien werden über mehrere Stunden vor einer Operation durchgeführt, weil wir einfach überzeugt sind, dass das den Patienten gut tut vor einer Operation, wobei es wahrscheinlich sinnvoller wäre, auch nach einer Operation diese Verhaltenstherapie durchzuführen. Viel, viel sinnvoller wahrscheinlich als vor der Operation. Aber das Problem ist wieder mal die fehlende Finanzierung. Es wird zwar häufig immer gefordert und gewünscht, aber es wird nicht bezahlt. Das ist sicherlich ein großes Problem.
Ja, vielleicht noch aus ethischer Perspektive sprecht ihr da einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben heute auch darüber gesprochen, dass wir Überversorgung, Unterversorgung haben und wir wissen, das sagen alle Sachverständigen im Gesundheitswesen, es geht ja nicht nur darum, dass wir den Kuchen immer größer machen wollen und können, sondern dass wir verteilen müssen und wir haben eine massive Unterversorgung von allen Punkten der sprechenden Medizin. Es ist völlig egal, wohin wir gucken, egal ob es Haus oder eure Gesprächszeiten für eure Patientinnen und Patienten, wenn man guckt, wie viel wird das bezahlt, egal ob im Spital, egal ob in der ambulanten Versorgung, wie im Gegensatz zu Verschreibung und Durchführung von Eingriffen, das steht in keinem Verhältnis. Und das ist tatsächlich so, dass wir auch in der Schweiz mit durchaus ja weltweit gesehen viel Ressourcen im Gesundheitswesen eine massive Unterversorgung haben von psychiatrisch erkrankten Patientinnen und nicht nur von psychiatrisch erkrankten Patientinnen, sondern genau zu diesen Punkten Beratung und Begleitung. Und unsere Psychiater, denen tut das in meiner Seele weh, weil genau das, was passiert, sie werden oft auch zu gutem Grund einbezogen in Indikationsstellung, Assessment und so weiter und können dann aber dieses therapeutische Mitdenken und begleiten. Genau das wird nicht finanziert. Und das ist wirklich ein großes Problem. Es gibt auch Kollegen, also wir haben wirklich andere sozusagen Spektrum, Anorexia nervosa, das sind junge Frauen, die sterben. Ja? Wir haben ein Riesenproblem, das ist die psychiatrische Erkrankung mit der höchsten Sterblichkeit, na, um das auch mal zu sagen. Und uns fehlen auch da die Therapieplätze. Wir haben keine komplex psychosomatische Abteilung am Unispital in Zürich, weil es sich nicht rechnet, weil unser Gesundheitswesen sich das nicht leistet. Und das heißt, das ist wirklich, wir alle hier, inklusive euch, müssten wirklich dafür kämpfen, weil das macht einen Riesenunterschied in der Morbidität und Mortalität der Bevölkerung aus, dass man die Ressourcen auch dahin verteilt. Wir haben wirklich eine Fehlverteilung der Ressourcen. Da könnt ihr wirklich gucken, das sagen alle Sachverständigen im Gesundheitswesen, dass wir da eine Umverteilung bräuchten.
Ja, danke für das wichtige Statement. Und jetzt würde ich die ja, mindestens 500 Zuschauer doch dafür nochmal sensibilisieren. Jetzt stellt euch mal vor, dass all diese Voruntersuchungen und dieses Screening nicht nur für bariatrisch operierte Patienten in Frage käme, sondern auch für alle medikamentös Behandelten. Ja. Weil wir haben heute viel über die medikamentös behandelten Patienten gesprochen und wenn wir darüber reden, dass das möglicherweise als Ersatz für die Operation in Frage kommt, gibt es überhaupt keine plausible Erklärung dafür, warum man die eine Therapie vollkommen unkritisch, ohne jede Form der prätherapeutischen Evaluation oder Postbehandlungsnachsorge anbieten sollte. Nicht auszudenken, was da ein Kostentsunami auf uns zurollt. Aber vielleicht gibt es noch eine Frage von den 1000 Zuschauern.
Ich meld mich mal gleich. Ich habe das Mikrofon einfach übernommen. Sorry, ich gebe gleich weiter. Mein Name ist Christel Moll. Ich komme jetzt auf Frau Maurer noch mal zurück. Wir sind ja hier viele Selbsthilfegruppenleiter. Und es kam das Thema Wiederzunahme nach bariatrischer OP. Wir erleben in den Selbsthilfegruppen, wenn ihr ehrlich seid, sagt ihr alle ja, dann heißt es auf einmal, es ist Reflux und wir brauchen noch eine OP. Ja, und nochmal operieren und nochmal operieren und nochmal operieren. Das ist ja etwas, was wir eigentlich vom Sinne her gar nicht wollen. Und jetzt kam ja das mit Muskelaufbau, dem entgegensteht, dass man in den ersten Monaten eigentlich gar keinen Sport machen soll nach der bariatrischen OP, nur ganz moderat. Ja, so wird es publiziert in vielen Kliniken. Und was kann man tun? Also was sagen wir ganz genau in den Selbsthilfegruppen unseren Leuten, die wieder zunehmen? Welche Schritte sollen sie tun? Was sollen sie tatsächlich machen?
Also wir sagen schon präoperativ, haben wir einen 5x1,5 Stunden Schulung. Was passiert nachher? Wir haben eine OP-Mappe und da werden die Patienten aufgeklärt, was in welchem Zeitabstand läuft. Natürlich die ersten 2 Wochen post-op sollte man keinen Sport machen. Danach darf man anfangen. Man sollte aber, du korrigierst mich bitte, Marco, glaube ich, 4 bis 6 Wochen nicht über die 20 Kilo heben. Das ist nicht nötig. Aber um zum Beispiel Aquagym oder Muskeltraining zu machen, braucht es keine 20 Kilo Gewicht heben. Sie können auch mit herzinsuffizienten Menschen Sport machen, Muskelaufbau. Je kleiner und isolierter Sie einen Muskel betätigen, desto weniger kreislaufwirksam ist das. Es braucht halt einen klugen Sporttherapeuten, der weiß, wie das geht. Und dann können Sie sofort anfangen. Parallel ist der Konsum von Proteinen in den ersten 3 Monaten ziemlich schwierig für die betroffenen Patienten. Und da sind wir extrem streng, was das Controlling betrifft. Unsere Patienten bekommen schon vor der Operation und da muss man auch mal noch das Adipositas-Zentrum Zürich, sie kriegen ja von uns die Patienten zugewiesen zur OP. Das heißt, bei uns läuft die psychologische Evaluation schon vorher, wir haben Essstörungsfragebögen und. All das läuft quasi vorher, vor der Operation und deswegen haben die Patienten dieses Screening. Und das klären wir vorher auf und dann haben wir 6 Wochen nach OP, 12 Wochen nach OP, 18 Wochen nach OP Standardtermine. Die werden mit dem OP-Termin vergeben und der Patient hat eine digitale Führung. Da kann er mich fragen, wenn er ein Problem hat und zwar sozusagen minutengleich. Also ich gucke einmal im Tag in diesen Chat und helfe dem Patienten, wenn er ein Problem hat.
Da würde ich gerne noch mal ganz kurz an mein Statement zur chronischen Erkrankung erinnern. Weil der schwingt dann immer so mit, jetzt bin ich ja operiert, jetzt bin ich ein neuer Mensch, jetzt fange ich an Sport zu machen. Also das ist ja nicht so, dass wir da eine Persönlichkeitstransplantation gemacht haben, und wenn ihr das einfach so könntet, dann bräuchtet ihr ja weder die Chirurgie noch die Medikamente nicht. Also es ist einfach wichtig auch zu realisieren, dass wenn man sich selber Ziele steckt, dass jede Form der körperlichen Aktivität oder Sport für euch immer mehr Therapie als Lust an der körperlichen Bewegung sein wird. Wenn das beides zusammenkommt, ist das natürlich ideal, aber es hat immer eine therapeutische Notwendigkeit, was fundamental anderes ist, als wenn Normalgewichtige Sport machen. Und das betrifft nicht nur die körperliche Bewegung, das betrifft dummerweise auch das Essen. Es wird immer medizinisch notwendige Einschränkungen in eurem Alltag geben als chronisch Erkrankte, genauso wie das bei anderen chronisch Erkrankten auch ist. Asthmatiker mit chronischem Asthma sollten nicht Kette rauchen oder dürfen nicht in einen Raum voller Allergene. Patienten mit Rheuma werden höchstwahrscheinlich keinen Marathon laufen oder keinen Ultramarathon. Also jeder chronisch Erkrankte hat Einschränkungen. Bei euch betrifft das eben das Essen, dummerweise. Und auch die körperliche Bewegung. Das ist so, das ist Teil der Erkrankung und ändert sich nicht durch die Behandlung.
Ja, die nächste Frage. Gibt's? Aha. Also ich gehe zu der Fragestellerin. Ich muss das ja kommentieren, weil die anderen hören das ja nur.
Bis man sich da so die 1500 Zuschauer durchgearbeitet hat.
Mein Name ist Anin und mich würde interessieren, ob es einen Unterschied macht, wenn man früher operiert, also ich sage jetzt mal unter 30, oder weil es mich halt jetzt auch betrifft, oder ob es Studien gibt, die belegen, ja, es ist besser, wenn man sich früher operiert, oder ja, besser 10 Jahre warten, also über 50 oder 30.
Ja. Also die Frage danach, ob das Lebensalter ein Prognoseparameter für das langfristige Outcome ist, oder ob es jetzt, sagen wir, aus vielerlei... Das ist eine interessante Frage, die wahrscheinlich ganz viele aus vielen Ebenen beleuchtet werden kann. Sicherlich auch aus ethischer Sicht. Da bin ich mal gespannt, was die Tanja dann sagen. Aber sagen wir mal, wir konstruieren jetzt mal einen Fall. Es kommt eine Patientin, meistens sind es junge Frauen, 18 oder 19 Lebensjahre, ein BMI von 45. Metabolisch gesund, nimmt keine Medikamente. Zahlreiche Versuche der Gewichtsreduktion, Eigeninitiativ, alles gescheitert, das Gewicht geht langsam nach oben, eine Ausbildung gemacht, ja, ist irgendwie aber sozial zurückgezogen, fühlt sich nicht wohl, ist in einer auch psychoemotional vulnerablen Phase. Jetzt die Frage, und das war ja ein Fall auch, den du im Prinzip bei deinem Vortrag vorhin auch so vorgestellt hast, wird die Operation diese ganze Situation jetzt psychoemotional verändern? Oder können wir die Frage so beantworten, dass die Operation zumindest mal die körperlichen Voraussetzungen für eine Veränderung liefern würde? Also ich beantworte jetzt mal die Frage aus unserer chirurgischen Sicht. Wir neigen dazu, Patientinnen und Patienten unabhängig vom Alter, wenn die Indikation gegeben ist, auch zu operieren, ja, und wir operieren auch 18- und 19- und 20-Jährige, ja, weil wir der Überzeugung sind, dass ein Hinauszögern einer effektiven Therapie bei einer manifesten chronischen Erkrankung die Situation sicher nicht besser macht. Aber nochmal, dieses Statement und eine Antwort auf diese Frage hat mehrere Facetten. Und wir sind jetzt nicht der Überzeugung, dass das natürlich die einzige und richtige Facette ist. Aber meiner bescheidenen Erfahrung nach ist es so, dass die Patientinnen und Patienten, die in einer solchen Situation sind, diese Therapie unbedingt haben wollen, anstreben, und wenig Therapieeinsicht haben, wenn man jetzt zumindest versucht, vor einer möglichen operativen Therapie zum Beispiel psychointeraktiv zu werden. Aber ich gebe ja den Staffelstab mal weiter an Tanja Krones. Aus ethischer Sicht, vielleicht auch ein bisschen psychosomatischer Sicht, wie du das siehst. Unser Ansatz wäre, ja, Alter, also junges Alter, 18, 19, 20 Jahre ist keine Kontraindikation für die Operation. Ich würde es jetzt vielleicht mal so rum sagen.
Ja, sehr schön gesagt, glaube ich. Also es ist natürlich hochkomplex. Psychiatrische und psychosomatische Komponenten von Erkrankungen, die auch bei der Adipositas eine Rolle spielen, sind genauso stigmatisiert wie die Adipositas und andere Erkrankungen selber. Jede Art von Erkrankung hat auch eine psychische Komponente. Das würden unsere Psychiater, glaube ich, sagen. Also das heißt, es ist nicht so, man hat einen Knall, wenn man auch sozusagen psychologisch, wenn psychologische Komponenten dazukommen. Das heißt, es ist immer eine Relevanz. Es ist natürlich ein Unterschied und ich würde auch niemals sagen, jetzt eine 18-Jährige mit eurer klinischen Erfahrung, mit dem besten Stand der Wissenschaft und einer sehr, sehr starken, nicht nur BMI, sondern Einschränkung der Lebensqualität durch eine Adipositas, die massiv ist. Warum soll das grundsätzlich eine Kontraindikation sein? Wir haben natürlich die Daten nicht so stark von der Evidenz bei einem jungen Patienten oder müsstet ihr sagen, ob es da, wie gut die Datenlage ist, dass bei einer morbiden, sehr, sehr starken Adipositas im jungen Alter, wie das verhebt, wie viel das bringt. Die Frage war aber so ein bisschen eine andere. Geht man schon bei niedrigeren BMI rein mit einer bariatrischen Chirurgie, wenn ich das richtig verstanden habe? Das sind ja zwei verschiedene Dinge. Hat man schon sozusagen ganz, ganz viel Gewicht und operiert dann? Oder sagt man die Grenzfälle und man sollte schon früher anfangen? Und da muss ich ethisch sagen, von der Evidenz und ethischen Perspektive, das ist schwierig, weil wir haben tatsächlich auch Übertherapie. Ja? Und wir haben einen Push in verschiedenen Perspektiven dahin, da kann man den Diabetes auch angucken übrigens. Ja, HbA1c ist genauso was wie BMI alleine. Die HbA1c-Werte steigen auch mit dem Alter, mit den Jahren. Und man therapiert keinen HbA1c-Wert, sondern man guckt, wie viel Sinn ist das. Auch da gibt es viel Übertherapie. Nicht jeder, der als Diabetikerin bezeichnet wird, ist diabetisch erkrankt. Auch das muss man mal sagen. Das heißt, man muss sehr genau gucken, ist das sozusagen, ist ein Grenzfall, wo man sagen kann, wenn man immer mehr medikalisiert und früher einsteigt, ist das wirklich für die Betroffenen bei niedrigem BMI wirklich der beste Weg? Also da muss man auch genau hingucken. Das ist was Individuelles, oder? Und das ist was anderes, 18 Jahre, wir haben auch schon einen jungen Patienten, Marco, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der gestorben ist, noch als jugendlicher Mensch mit hoher Adipositas, der in Pflegeheim gekommen ist. Es gibt ganz, ganz tragische Geschichten, wo ich niemals sagen könnte, man beschränkt das sozusagen per Lebensalter. Also das kann man, glaube ich, wirklich so nicht vertreten.
War die Frage jetzt dahingehend, ob man nach dem BMI, jetzt nach hohem oder niedrigem BMI, oder ging es um das Alter? Um das Lebensalter. Lebensalter, okay. Danke. Okay, also wir haben natürlich auch junge Patienten, die sich bei uns vorstellen mit hohem BMI, ob 45 oder 50 oder 55, 60. Und natürlich stellt man sich immer die Frage, soll man diesen jungen Menschen operieren? Und ich glaube, das Wesentliche ist zum einen nicht das reine Alter, sondern ist dieser junge Mensch auch kognitiv bereit für eine Operation? Hat er sich damit auseinandergesetzt und ist ihm auch klar, was das bedeutet für den Rest seines Lebens? Und das Zweite ist natürlich, was man sich immer fragen muss, wenn jemand, ein junger Mensch, ein BMI von 50 hat, welche Chance hat er, außer einer bariatrischen Operation, um letztendlich gesund zu werden? Und wir wissen, wir haben keinerlei Daten, dass eine reine konservative Therapie dazu führen würde, dass dieser junge Mensch ausreichend und langfristig abnehmen wird. Und da muss man sich natürlich ganz klarstellen, ob man ihm nicht diese Chance geben muss. Aber es gibt natürlich auch Patienten, aber das ist völlig altersunabhängig, die einen sehr hohen BMI haben und bei dem man ganz klar sagen muss, die sollte man besser nicht operieren.
Da würde ich nochmal die provokante Grätsche auspacken und dann nochmal reinhauen, tut mir leid. Das ist wirklich die einzige Erkrankung, wo man von dem Patienten verlangt, bevor man entscheidet, ob jemand operiert wird oder nicht, ob er sich denn auch wirklich intellektuell stark mit der Therapie auseinandergesetzt hat. Durchaus provokativ. Wenn wir uns darauf einigen, dass es eine Erkrankung ist, eine chronische Erkrankung, die die Lebensqualität nachweislich mindert und die Lebenserwartung nachweislich verkürzt, und wir einig sind, dass der Patient die diagnostischen Kriterien für diese Erkrankung erfüllt, dann ist es doch unsere Aufgabe, diesen Patienten nach bestem Wissen und Gewissen zu therapieren. Und dann kann ich es doch nicht davon abhängig machen, ob er jetzt genau versteht, was diese Therapie für ihn bedeutet. Das gibt es nirgendwo anders in der Medizin. Das ist das, was ich sagen will. Man würde von einem Krebspatienten nicht abhängig machen, das Chemotherapieregime davon abhängig zu machen, ob er jetzt versteht, was genau für ein Tumor er hat, welche Tumorsuppressorgene da exprimiert sind und ob er das dann auch irgendwie für den Rest seines Lebens wirklich umfasst. Ich weiß, es ist provokant, aber ich finde trotzdem, dass allein diese Erwartung, haben Sie denn jetzt auch wirklich verstanden, schon ein Akt der Stigmatisierung ist. Zu den anderen Fragen, was das Alter betrifft, gibt es durchaus Daten, die zeigen, dass die chirurgisch induzierte Gewichtsreduktion präventiven Charakter hat, zum Beispiel für die Entstehung von Typ-2-Diabetes. Wir wissen aus dieser großen schwedischen Studie, die du in deinem Vortrag auch erwähnt hattest, dass Patienten, die kein Diabetes haben, übergewichtig sind und operiert worden sind, deutlich niedrigeres Risiko haben, im Verlauf Diabetes zu entwickeln, als die, die nicht operiert worden sind. Also es gibt durchaus Daten, die andeuten, je früher, desto besser. Und was die Rolle des BMIs angeht, auch wenn das nicht Teil der Frage war, aber es war Teil der Antwort, es gibt keine einzige Studie, die anzeigt, dass der präoperative BMI irgendeinen prädiktiven Wert hat für das, was postoperativ erreicht wird. Das wissen wir für die Auswirkungen auf den Typ-2-Diabetes, das wissen wir auf die Auswirkungen von anderen Komorbiditäten. Ich habe jetzt leider auch keinen besseren Parameter, um das präoperativ irgendwie einzuschätzen, aber wir brauchen definitiv andere Parameter als einfach nur den BMI. Ob das jetzt Glukoseparameter sind, HbA1c-Werte oder Insulinsekretion oder Insulinindex, das weiß ich nicht, wie da der Stand der Dinge ist, aber BMI ist sicherlich ungeeignet.
Ja, lieber Mauke, das ist ja super, dass wir uns auch so ein bisschen auseinandersetzen. Und ich glaube, wir haben eigentlich einen gleichen Punkt. Wo wir uns unterscheiden, ist, dass ich nicht nur behaupte, sondern weiß, dass oder mir erwarte, dass das Verständnis von Medizin heute so ist, dass wir Menschen, dass wenn es schwerwiegende Entscheidungen gibt, wo es durchaus verschiedene Alternativen gibt und durchaus auch unsichere Evidenz, die man abwägen kann, Dinge, die man berücksichtigen muss, oder wir haben genau darüber gesprochen, dass es eine Aufgabe von allen Eingriffen ist. Und dazu zählt definitiv nicht allein die bariatrische Chirurgie. Ich mache mal ein anderes Beispiel. Aortenaneurysma, ja, ist ein wunderschönes Beispiel, wo ich noch als junge Ärztin war. Das ging dann so, der Diameter, das waren so und so viel Zentimeter Aortenaneurysma, ist diese Aussackung aus der Bauchschlagader. Und dann hat man, wenn die so 5 Zentimeter groß ist, hat man nach Leitlinien früher gesagt, dann muss man operieren. Ja? Und man kann alle Patienten dazu kriegen, sie zu operieren, wenn man sagt, sie haben eine Zeitbombe im Bauch. Ist übrigens nachgewiesen. Und wird immer noch gesagt, sie haben eine Zeitbombe im Bauch. Da ist absolut das, was ich propagiere, ist gemeinsame Entscheidungsfindung, dass Menschen verstehen, was bringt eine Operation. Das zum Beispiel die Bauchaortenaneurysma-Operation, da gibt es 3 Möglichkeiten, wenn man sowas hat. Man macht Wait and See und guckt, wie es sich entwickelt. Ja? Man macht gar nichts, was immer möglich ist, weil es kann sein, dass es nie platzt und dass auch ein hochadipöser Mensch kann ein glückliches Leben führen und stirbt nicht vorzeitig, auch das ist möglich. Oder wir haben die Situation der Operation mit einer durchaus vorhandenen operativen Mortalität. Und wofür ich kämpfe als Ethikerin ist, dass wir Menschen befähigen zu verstehen, diese Abwägung zu machen. Was bringt es nach? Was wir wissen, können wir so demonstrieren, das wissen wir von evidenzbasierten Entscheidungshilfen, die hier in der Schweiz noch nicht verwendet werden. Nochmal, das ist nichts, was ich nur für die bariatrische Chirurgie einfordere als Ethikerin, sondern für ganz, ganz viele Situationen, wo wir Antikoagulation bei Vorhofflimmern, es gibt zig Beispiele, wo wir, ne, ja, ganz genau, wo man wirklich sagen muss, wir wünschen uns doch als Ärzte und Ärzte, dass unsere Patientinnen und Patienten eine wohlinformierte Entscheidungsgrundlage haben. Darum geht es mir. Und das hat nichts damit zu tun, dass man blöd ist, sondern es geht darum, dass wir die Aufgabe haben, das so rüberzubringen, dass ein Mensch befähigt ist zu verstehen, was bringt es mir wirklich. Und das wünsche ich mir auch für Menschen mit bariatrischer Chirurgie, jugendlich oder nicht. Darum geht es, glaube ich. Und das ist nicht exzeptionell.
Richtig, kann ich auch wenig gegen sagen, will ich auch gar nicht. Aber mein Punkt ging auch nicht in die Richtung, dass man den Patienten nicht in die Entscheidung mit einbezieht. Aber die Entscheidung, und die wird ja häufig schon getroffen, bevor der Patient überhaupt einen Chirurgen sieht. Also er kriegt gar nicht die Chance, in diesen Entscheidungsprozess mit reinzukommen, weil irgendjemand vorher für ihn entscheidet, der begreift ja gar nicht, worum es geht, ja, den leite ich nicht weiter. Und das ist die Stigmatisierung. Also nur, und was machen wir mit minder intelligenten Fällen, die wir auch gelegentlich haben? Also ich will ja gar nicht sagen, dass sie alle operiert werden müssen. Also das will ich nicht. Sie sollen Teil der Entscheidung sein, aber um Teil der Entscheidung sein zu können, müssen sie überhaupt erstmal an die richtige Stelle geleitet werden. Und das findet häufig einfach nicht statt, weil jemand anders für diesen Patienten entscheidet, dass er es nicht versteht.
Ja, ich finde persönlich, dass wie so eine Art Zwickmühle im Austausch mit einem Patienten. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Situation, es kommt ein junger Mensch, der intellektuell normal dasitzt, ist verzweifelt, sucht die Hilfe beim Chirurgen, hat sich gut informiert, ist ein bisschen vorgebahnt und kommt jetzt zu einem Informationsgespräch zu uns in die chirurgische Sprechstunde und im Hinblick auf ein professionelles Shared Decision Konzept müsste ich als Chirurg müsste diesen Patienten jetzt zunächst einmal von diesem Wollen und dem Willen einer chirurgischen Therapie wegziehen, um ja, so eine Art neutrale Position zu erlangen, um dann die verschiedenen Therapieoptionen miteinander zu beleuchten. Das ist eine klassische Zwickmühle, weil wir ja natürlich als Chirurgen auch ein bisschen einen Bias haben, selbstverständlich einen Therapeuten-Bias. Das bedeutet, wir sind voreingenommen, weil wir wissen, dass die Effektivität der Therapie, die wir anbieten, ja bewiesen ist. Das muss man ja einfach mal so sagen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir eine bewiesenermaßen effektive Therapie eher nicht durchführen, nicht empfehlen, um wieder auf eine neutrale Position zu kommen. Das ist eine Situation, die nicht gesund ist aus meinem Empfinden.
An euch für die kurze und präzise Antwort. Aber bevor ihr jetzt einen Stuhlkreis bildet, ja, nehmen wir mal die nächste Frage. Ich fange hier vorne an.
Hallo, ich bin der Marc Alexander. Um eine so eine konkretere oder knappere Frage zu formulieren. Es gibt viele, die nach kurzer Zeit abnehmen, aber dann nach ein paar Jahren ist es vorbei und dann kommt die Wiederzunahme. Was würdet ihr sagen, sind die drei besten Tipps, die ihr euren Patienten geben könnt, damit sie langfristig an diesem Erfolg der Operation, dass sie davon was haben?
Ja, es sind drei, ja, ne? Drei. Ja.
Die Pause bis zum Beginn der Antwort ist immer ein indirekter Indikator dafür, wie lang die Antwort dann wird. Ich weiß es nicht, dass im... Ich finde das deswegen, ich glaube, die Susanne sagt schon so leise, darf ich? Die rutscht schon so unruhig auf den Stuhl. Aber ich möchte kurz sagen, warum mir das so schwer fällt. Und nochmal, ich komme da immer wieder drauf zurück. Chronische Erkrankung, unterschiedliche Verläufe, nicht vorhersagbar. Und das, was du von mir verlangst, ist genauso, jetzt wieder bewusst ein provokantes Beispiel, wir ersetzen das durch eine andere Erkrankung, wir haben einen Krebspatienten mit metastasiertem Darmkrebs und der hat angesprochen auf die OP und hat eine Chemotherapie und der fragt mich, was sind die besten Tipps, um für mich sicherzustellen, dass die Metastasen nicht wiederkommen. Das kann ich nicht. Das ist der natürliche Verlauf der Erkrankung. Es ist abhängig von dem Stadium der Erkrankung, wie weit das fortgeschritten war, auf individuelle Expression von irgendwelchen Tumorrezeptoren und Markern. Ich traue mir das nicht zu. Abgesehen von den Regeln und Anweisungen, die ihr alle viel besser kennt und so indoktriniert bekommen habt, bevor ihr überhaupt bei uns auftaucht.
Darf ich es trotzdem versuchen? Erstens, es gibt ein medizinisches Zielgewicht und das ist nicht Normalgewicht. Weil schon wenn du 50 Kilo Gewicht zunimmst, hast du 15 Kilo Haut und Bindegewebe, wo du nicht mit abnehmen kannst. Es gibt immer, egal bei welcher Adipositas Reduktionstherapie du machst, ein Nadir, ein Tiefstpunkt. Und eine Wiederzunahme von 5-8% vom Nadir, auch bei einer konservativen Therapie, ist physiologisch. Das bedeutet, du pendelst dich auf ein neues Steady State ein. Ob du dann zunimmst nach 2-3 Jahren, hängt davon ab, was du in den ersten 3 Monaten gemacht hast, nach der Operation. Ausrufezeichen. Das ist wichtig, dass ihr euren Patienten, dass euren Selbsthilfemitgliedern sagt. Oder die, die noch in der OP ist. Das ist für dich jetzt keine Hilfe, aber für den, der vielleicht noch vor der OP steht. Ihr braucht ein gutes soziales Umfeld.
Das habe ich nicht ganz verstanden. Es kommt darauf an, die ersten 2-3 Monate nach OP,
ja.
Was meinst du mit, was ihr macht?
Ja, für die Bewegung.
Aha, sportliche Aktivität.
Sportliche Aktivität.
Direkt nach der OP ist ein entscheidender prognostischer Parameter. Ja.
Da gibt es Daten und Forschung, da gibt es auch Publikationen zu. Das Dumping-2-Thema wird unterschätzt. Gucken drauf, und das kann man mit Ernährung recht gut beeinflussen, zu etwa 60%. Leider nicht total. Emotionales Thema, also man muss immer gucken, was sind eure emotionalen Barrieren, und die sind da. Adipositas hat immer sekundäre Gründe, immer. Ob das eine Kollegin ist, ich will überhaupt nicht persönlich werden, die sagt, ich hatte eigentlich ein Problem mit einer Scheidung, die ich nicht durchziehen konnte. Ich hatte ein Problem mit X, Y und Z und was weiß ich, Barrieren. Die Barrieren, das hat nichts mit Wollen zu tun, sondern mit Können. Mit Können. Und das ist etwas, wo man nicht rankommt, kognitiv. Da kommt man nur emotional ran. Und dazu braucht man ganz andere therapeutische Zugänge, um emotional ranzukommen. Das können, ich weiß nicht, welcher wäre das, kann ich schätze, 2% der Kollegen, die sich mit dem Thema beschäftigen, können das. Sucht euch ein gutes soziales Umfeld. Sucht euch ein gutes soziales Umfeld. Sucht euch Freunde und Partner, die euch bei diesem Weg begleiten. Proteinkonsum, Bewegung, Dumping 2 bekämpfen, reale Zielgewichtsstellung, gutes soziales Umfeld, Barrieremanagement.
5 Sachen cool, aber klar, oder? Also für mich jetzt so.
Darf ich noch einen kurzen, rein pragmatischen Tipp geben aus der Praxis? Das Beste, was man machen kann, ist die Teilnahme einer regelmäßigen, sehr guten Nachsorge. Da gibt es super Daten dazu. Patienten, die regelmäßig an der Nachsorge teilnehmen, haben wesentlich bessere Gewichtsverläufe, weil nämlich bei der Nachsorge frühzeitig festgestellt werden kann, dass da was schiefläuft und dann eben auch gegengearbeitet werden kann.
Das möchte ich kurz kommentieren. Das war übrigens Günther Meier. Auch aus
genau, München. Das war Dr. Ja. Günther Meier. Ja, genau. Und der Erste, der aus kurz auf kurz gemacht Zuschauer. Hat.
Ja. Wir haben übrigens das im Rahmen einer Bachelorarbeit auswerten lassen in unserem Zentrum. Bypass-Patienten und Schlauchmagen-Patienten unterteilt in einer Gruppe, die das Nachsorgeprogramm, so wie wir das sehen, regelmäßig gemacht haben und die das unregelmäßig gemacht haben. Und dabei hat sich ganz klar gezeigt, dass sowohl bei Schlauchmagen als auch bei Bypass-Patienten, die regelmäßig zur Nachsorge gekommen sind, dass zumindest bezüglich der Gewichtsabnahme die Ergebnisse deutlich besser sind.
So, die nächste Frage.
Mein Name ist Steffi von der SHG München-Gräfelfingen. Auch eine Frage zu diesen Wiederzunahme der Langzeitoperierten. Jetzt ist es ja so, dass ihr immer von chronischer Krankheit sprecht. Also ist es ja auch. Und das heißt, es ist ja schon eigentlich abzusehen, dass wir wieder zunehmen. 5-10% wäre ja im Rahmen, aber die meisten oder doch einige wird ja doch wesentlich mehr. Das heißt, was ist denn dann langfristig oder lebenslang, komme ich dann alle 10 Jahre und lasse mich neu operieren? Also kriege ich dann immer wieder eine Neuanlage der Anastomose, ein Overstitch, keine Ahnung. Also wie ist denn da, also es schafft ja nicht jeder nur diese 5-10% der Gewichtsabnahme nur wieder zuzunehmen, die im Rahmen wäre, sondern leider Gottes sind es ja doch da manchmal ein paar Kilo mehr.
Ja, das ist eine berechtigte und gute Frage. Der Anteil der Patienten, die wirklich so weit wieder Gewicht zunehmen, dass eine erneute Therapie nötig ist, ist sicherlich niedriger, als euch das in der SHG suggeriert wird, weil ihr natürlich einen gewissen Bias habt, die mit Problemen kommen eher als die, die keine Probleme haben. Ich würde mal sagen, das sind so etwa, in den publizierten Daten betrifft das etwa 15-20% der Patienten. Eine klassische chirurgische Antwort, aber auch geboren aus der Not an, aus Mangel an Therapiealternativen, die wir nicht hatten, war der klassische Ansatz die Reoperation, das muss man sagen. Die Datenlage für diese Reoperation sind so, dass sie bei der Tanja als Fürsprecherin der Evidence-Based Medicine für Hochdruckspritzen, Bluthochdruckspritzen sorgen, also sehr dünn, muss man sagen, gibt es keine guten Daten. Es gibt da so ein bisschen, die beruhen auf diesen alten Konzepten von, die braucht mehr Malabsorption oder die braucht ein bisschen Restriktion, wir machen den Pouch kleiner, wir verändern die Schenkellängen beim Magenbypass oder wir bauen einen Schlauchmagen in einen anderen Eingriff um. Das sind alles Daten, die ganz gut funktionieren. Da muss man sich darüber noch einig sein, was man dann als Therapieerfolg bezeichnet. Ist es wieder nötig, wirklich auf das, was die Susanne gerade als Nadir bezeichnet hat, zurückzukommen? Oder ist es nicht schon auch ein Therapieerfolg, den Wiederanstieg des Körpergewichtes zu stoppen? Das ist das, was ich behaupte. Wir sind ja keine Kilojäger und auch keine kosmetischen Chirurgen. Keine, Susanne, du hast das immer gesagt, wir sind keine Wunschgewichtserfüllungsgehilfen. Wir versuchen einfach nur, eine chronisch progressive Krankung in irgendeiner Form im Zaum zu halten, die es euch erlaubt, damit ein Leben mit besserer Lebensqualität und besserer Funktionalität, wenn ich den Begriff von dir auch aufgreifen darf, zu leben. Aus emotionaler Sicht verstehe ich, dass jedes Kilo, was fällt, toll ist und willkommen ist. Man neigt dann ja auch zu vergleichen, gerade in unserer Zeit. Aus medizinischer Sicht ist das vollkommen egal, ob ihr jetzt 10 Kilo mehr oder weniger abnimmt, solange der Diabetes nicht wiederkommt, solange keine Hypertonika genommen werden müssen und solange man im Alltag noch gut funktionieren kann.
Und ich kann absolut nicht genug betonen, dass das Gewicht, was bei den Menschen im Kopf ist, was erstrebenswert ist und was nach so einer OP kommen muss, mit der Realität von dem, was machbar ist und von dem, was auch gesund ist, das hat nichts zu tun miteinander. Ich hatte noch nicht einen einzigen Patient, der sein medizinisches Zielgewicht nach dem, was ich als korrekt und machbar erachte, richtig mir angesagt hat. Die Leute haben eine gesellschaftlich indoktrinierte Vorstellung, was normal ist von Körperform und Körperbild. Und ich habe über 10.000, ich mache 25 Jahre Adipositas-Medizin, ich habe über 10.000 Menschen gesehen und ich habe Daten, weil in der Schweiz nämlich die Nachsorge verpflichtend ist in der Adipositas-Chirurgie. Und dort ist ganz klar, der Regain ist häufiger bei denen, die nicht in die Nachsorge kommen und sporadischer kommen. Und da, ich mache genau das gleiche diagnostische Setting. Wir machen wieder Ernährungstherapie, wir machen wieder Bewegungstherapie, wir machen Pharmakotherapie. Und natürlich machen wir auf Chirurgie, wenn es indiziert ist. Und Gewichtszunahme per se ist keine Indikation für eine Retherapie. Das muss man nochmal, da bin ich voll bei dir, Marco. Das ist nicht der Job. Der Job ist nicht, dass wir etwas tun in der Gesellschaft, was der gesellschaftlichen Normative entspricht. Mein Job ist es, den Patient vor Lebensverkürzung zu bewahren, wenn ich das irgendwie kann. Aber mein Job ist nicht, 60 Kilo auf der Waage zu schaffen.
Zu dieser Diskrepanz. Ein kurzer Einwurf oder Hinweis für die Zuhörer und auch für euch. Es gibt dazu einen interessanten Artikel vom Andreas. Wir sind Chirurgen, keine Götter, auf Adipositas Zürich.
Das war der kleine Werbeblock. Ich wollte noch mal ganz kurz auf deine Frage, Kommentar eingehen, weil das ist eine echt delikate Situation. Patient nach einer primär erfolgreichen Operation, guter Gewichtsverlust und dann wieder ein signifikanter Gewichtszuwachs, also individuell das Gefühl, eine Therapie zu benötigen. Delikat deshalb, weil es jetzt ein bisschen darauf ankommt, bei welchem Zentrum du angebunden bist und ich sage jetzt auch wirklich provokant, in welche Hände du gerätst, weil wir jetzt plötzlich eine Situation haben, die sowas von fern von wissenschaftlicher Evidenzlage ist und geprägt ist von einer individuellen Verzweiflungssituation. Also ihr als Betroffene seid in dieser Situation empfänglich für alles, was euch angeboten wird. Und es wird vieles angeboten, was unwirksam ist, bis hin zu gefährlich. Und das ist das, was ich als delikat bezeichne. Dann werden wirklich experimentelle chirurgische Verfahren gemacht im Hinblick auf, ja, man kann das machen, man kann das machen und man kann das machen. Klar kann man das machen. Aber da sind wir so weit weg von Shared-Decision-Situationen, wie es nur irgendwie geht, weil das ist dann wirklich reine experimentelle Therapie. Und da kann ich nur wirklich appellieren, wenn ihr in einer solchen Situation seid, müsst ihr ein wenig auch auf das Bauchgefühl hören, ob ihr in den therapeutischen Händen, in denen ihr euch begeben habt, euch wohlfühlt. Ob ihr das Gefühl habt, ja, das sind Leute, die wissen, von was sie sprechen. Schwer zu wissen manchmal, aber so Sachen wie vielleicht, ja, Zertifizierungen können zumindest ein Label sein, die ein bisschen dazu beitragen. Ja, also schaut selber, dass ihr nicht irgendwo therapeutische Hilfe sucht, sondern bei wirklich ausgewiesenen Experten, gerade in einer solchen vulnerablen Situation. Das hat nämlich nichts mehr mit primärer bariatrischer Chirurgie zu tun, sondern das ist eine durchaus potenziell gefährliche Situation.
So, jetzt haben wir noch Zeit für eine Frage. Kann ich das mal?
Also, mein Name ist Christa Rohr von Zürich, greifen Sie. Meine Frage ist zu den Medikamenten. Ich nehme Ozempic und bin eigentlich sehr glücklich darüber, weil es für mich mit der Operation zusammen eine super Kombination ist und ich brauche auch nicht so eine große Menge. Aber im Hintergrund, obwohl es mir gut tut und ich das, glaube ich, im Griff habe, ist immer so, bin ich jetzt ein Versuchskaninchen? Wie groß ist meine Chance, dass ich Krebs kriege? Also ich habe eigentlich ziemlich viel Angst dabei, obwohl ich weiß, dass das jetzt für mich eigentlich ein super guter Weg ist, der mir hilft, weiterzufahren.
Da gibt es zwei Aspekte. Ozempic ist eigentlich für Diabetiker zugelassen. Und wenn du keinen Diabetes hattest, solltest du dich jetzt demnächst bitte auf Wegovy umstellen lassen. Weil Wegovy ist für die Adipositas zugelassen und besser verfügbar. Das ist das Gleiche wie Ozempic, da ist auch Semaglutide drin. Und das ist keine experimentelle Therapie. Also die Therapie hat ganz klare Vorteile, auch gerade in der postchirurgischen Behandlung. Wir haben im Schnitt wieder mindestens 10% Gewichtsabnahme unter der Therapie. Es gibt nur eine einzige Tumorproblematik, das ist das sogenannte medulläre Schilddrüsenkarzinom. Wenn man das schon mal hatte, dann darf man diese Therapie nicht anwenden. Es ist eine sehr seltene Krebserkrankung. Ich habe auch etwa 5000 Patienten seit 2011 mit GLP-1 behandelt. Ich habe nicht einen einzigen Fall von Pankreatitis. Ausnahme sind Patienten, die vorher schon Pankreatitiden hatten mit ethyltoxischen, also unter Alkoholabusus. Wenn ein Fluoriden-Alkoholabusus ist, gebe ich diese Therapie nicht. Es ist sehr seriös, es ist wirklich eine gute Therapie und eine ergänzende Therapie in den richtigen Händen. Man muss immer hinterher mal ein Labor kontrollieren, man muss gucken auf Spasmus. Also es gibt Menschen, die haben einen Sphinkterspasmus am Mageneingang, die haben dann Reflux, da ist eine Frau gestorben in Australien an sowas, das muss man einfach wissen. Wir haben sehr viel mehr, dreimal mehr Gallensteinleiden, deswegen muss ich auf die Trinkmenge achten, weil die Medikamente machen nicht nur weniger Hunger, sie machen auch weniger Durst. Und das ist bei bariatrischen Patienten schon auch ein Problem und wir haben sehr viel Gallensteinprobleme unter der Therapie und das bedeutet, das gehört in die Hände eines richtig gut erfahrenen Arztes. Dann ist das völlig in Ordnung.
Wenn ich noch ergänzen darf, vielleicht ist es noch ein bisschen stärker, wenn der Chirurg das auch sagt, das sind sichere Medikamente.
Danke.
Naja, also wir kennen sie ja einfach auch aus der Typ-2-Diabetes-Behandlung in niedrigerer Dosierung, das muss man dazu sagen. Aber es sind ja jetzt nicht Medikamente, die erst vor 2 Jahren auf dem Markt erschienen sind und jetzt da Tsunami darüber schwimmen. Wir kennen das aus der Diabetes-Behandlung und da ist niemandem ein zweiter Kopf gewachsen jetzt in den letzten 10 oder 15 Jahren. Also das ist, auch wenn die Datenlage, das muss man sagen, adjuvanten Einsatz der Medikamente bei Wiederanstieg nach Körpergewicht, Bariatrie, dünn ist. Würde ich jetzt allerdings nicht von einer experimentellen Behandlung sprechen, sondern durchaus von einer, die in Fachkreisen Sinn macht, die von vielen Leuten schon lange durchgeführt wird und die durchaus berechtigt ist. Und wie bei aller Dauermedikation gibt es einfach Nebenwirkungen, aber da jetzt Angst zu haben in der Situation, ich glaube, da können wir dich beruhigen.
Ja, wenn keine Fragen mehr da sind.
Also ich habe ganz.
Das müssen wir irgendwie, die Spur müssen wir irgendwie rauslöschen.
Ich habe ganz eine kurze Frage. Also es hat jetzt immer geheißen, eben diese chronische Krankheit. Und doch, ich bin seit 3 Jahren operiert. Und es fällt mir immer noch schwer, selber wirklich wie daran zu glauben, dass es eine Krankheit ist. Also weil es gibt ja viele, die haben kein Übergewicht. Die sagen, ja, ist halt mal ein bisschen weniger. Also ist ja kein Problem. Jetzt hatte ich das auch versucht, natürlich vor der Operation, logischerweise. Aber irgendwie, wieso, ich kaufe es mir dann selbst nicht ganz ab. Also wenn ich mir sage, doch, es war eine Krankheit, es ist eine Krankheit. Also ich glaube es wie selber noch nicht so richtig ganz. Und wollte das an diese hochkarätigen Runde so noch kurz fragen.
Da glauben wir ja auch als Ärzte häufig nicht dran.
Doch. Ja, aber die anderen nicht, meinst du? Ja, also das ist einfach, also wenn man dann als Nicht-Betroffener dann hier auf einer Bühne sitzt und dann versucht, einer Gruppe von 3000 Besuchern zu erzählen, wie diese Erkrankung funktioniert, ist es natürlich immer schwierig. Aber ich glaube, dass das einfach so ein Misskonzept ist, das von den Patienten so verinnerlicht wurde, weil die ganze Gesellschaft darauf funktioniert, das einzuteilen im Sinne von selber schuld, jetzt reiß dich mal zusammen und das kriegst du irgendwie hin und einer schafft es dann ins Fernsehen, der dann als Beispiel für alle anderen Betroffenen gilt, siehst du, geht doch. Es ist einfach mittlerweile, sage ich mal, in Fachkreisen die Leute, die sich über Jahre intensiv mit der Erkrankung und mit den Ursachen der Erkrankung und Mechanismen der Operation beschäftigen, ist es mittlerweile eigentlich unbestritten, dass das Essverhalten, das ja häufig mit dem Übergewicht assoziiert ist, nicht die Ursache der Erkrankung ist, sondern ganz einfach nur Symptom der Erkrankung. Das heißt, die Patienten sind nicht übergewichtig, weil sie falsch essen, sondern sie essen falsch, weil sie Adipositas haben. Und diese Erkrankung ist verortet im Gehirn. Also bei diesen ganzen Regelkreisen, die wir euch da gezeigt haben, da läuft irgendwas falsch. Die Susanne hat von mehreren tausend Genen gesprochen, die mittlerweile dort identifiziert sind. Das Essverhalten ist nicht Ursache, sondern Symptom. Und deswegen ist es auch Quatsch, einem Patienten, der zu einem Hausarzt kommt, eine Therapie zu empfehlen, die bestenfalls als Prävention durchgeht. Nämlich mehr Sport, schlaue Ernährung ist reine Prävention, ist aber keine Therapie bereits für erkrankte Personen. Nochmal wieder ein anderes Beispiel, wenn dann ein Lungenkrebspatient sitzt und bittet, dass er operiert wird und Chemotherapie bekommt und er wird jetzt für ein halbes Jahr nach Hause geschickt mit dem Rat, er soll mit dem Rauchen aufhören, ist das halt einfach Blödsinn. Aber das passiert in der Adipositas-Therapie immer noch regelmäßig.
War ein schönes Schlusswort, oder? Oh, ich seh am Andi doch kein Schlusswort.
Doch, totales Schlusswort. Unsere 4000 Zuschauer hier in der Halle sind zufrieden. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer auch. Und jetzt kommt das Schlusswort von Marco.
Ich habe doch gerade schon Schlusswort gemacht. Oh, das wird die langwierigste Beendung unseres Adi-Podcasts soweit. Also wir danken euch alle fürs Erscheinen. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag, ihr habt was gelernt. Ich habe wieder was gelernt, finde den Austausch immer super. Würde mich freuen, wenn wir das nächstes Jahr dann wieder in München machen können. Es wird nicht schwer, nicht leicht, das zu übertreffen, aber ich bin mir sicher, du wirst das versuchen. Wir sind gespannt, was du da auffährst. Wir wünschen euch allen eine gute Heimreise und bis bald. Und gerne immer unseren Adi-Podcast anhören, teilen, liken, kommentieren. Und ihr wisst ja, wie ihr mit uns in Kontakt kommt. Vielen Dank dafür. Tschüss. Tschüss.